Jesus, ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst und Worte gibst, die du gesprochen haben willst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mich selbst zu lehren und dass du das nimmst und gebrauchst, uns zum Segen und zum Wachstum. Amen. Ja, ich denke, es ist schon gesagt worden, dass wir im Ältestenteam über einen längeren Zeitraum schon uns beraten und so diesen Sommer der Werte ausgerufen haben. Das bedeutet, dass wir über die nächsten Wochen Lehre haben werden über Werte aus dem Wort. Das gehört zu den absoluten Kernaufgaben einer Gemeindeleitung, die biblischen Werte zu lehren und feurig dazu aufzurufen, ihnen zu folgen. Und das ist ein biblisches Prinzip von Leiterschaft, dass Leiterschaft die Verantwortung hat, Dinge klarzustellen. Und dann ist es für jedem einfach, sich zu entscheiden, ob er das will oder nicht. Deshalb der Sommer der Werte. Und ich denke, dass es zwei Hauptgründe dafür gibt. Zum einen, weil wir in einer Zeit leben, wo der Feind Werte zerstört, pulverisiert und niedertritt mit aller Gewalt, die er hat. Und wir deshalb umso klarer, umso geschulter Werte des Wortes kennen müssen, damit wir ein Leben im Segen führen können. Der zweite Grund ist, dass wir glauben, dass wir auch in unserer Gemeinde an verschiedenen Stellen nicht mehr so die absolute Klarheit über die Werte haben und dass wir vielleicht hier oder dort auch Werte verlassen haben. Und wir als Leiterschaft sind motiviert, uns vor Schaden zu bewahren. Und das ist auch meine Motivation für heute. Und irgendwie ist es auch schön, dass ich mich wieder mal auch auf dieses Thema vorbereiten konnte, weil es doch jetzt schon einige Jahre her ist, als wir diese Konferenz mal hatten, die wir genannt hatten, damals verliebt, verlobt, verheiratet. Weiß jemand aus dem Kopf, wann das war? Zumindest 2003? Uah, das sind ja 15 Jahre. Haue, haue. 2003. Ich war damals sehr erstaunt, weil das war ja noch das Zeitalter, wo man CDs gebrannt hat. Ich weiß nicht, für die jungen Leute ist das nicht mal so gebräuchlich, aber es gab mal CDs, die wurden gebrannt, um Daten weiterzuleiten. Und wir waren damals sehr erstaunt, dass wir in den Wochen nach dieser Konferenz über 2000 CDs verkauft haben. Und das hat mir gezeigt, oh, das ist ja echt ein Thema, wie wir denn als Kinder Gottes einen Partner kennenlernen, wie wir eine Freundschaft haben, wie wir verheiratet sein können, wie wir zu einer Ehe kommen und wie wir uns darauf vorbereiten, was die Eltern damit zu tun haben und so weiter. Und offensichtlich ist das ein echtes Thema unter Gläubigen und es gibt wohl nicht allzu viel Lehre darüber, damals zumindest war das so. Und inzwischen habe ich festgestellt, dass Leute das die Tondateien genommen haben, bei YouTube hochgeladen haben. Die findet ihr also auch unter dem Titel bei YouTube und es sind mächtige Downloadzahlen. Und ich habe ganz bewusst mich ganz neu darauf vorbereitet, ohne die alten Sachen herzunehmen. Und ich hoffe einfach, dass es noch klarer ist und wir noch schneller auf den Punkt kommen. Deshalb ist also mein Thema heute biblische Werte in Bezug auf Freundschaft, Partnerschaft und Ehe. Und mein erster Punkt, im Wort Gottes ist es tatsächlich so, dass das Aussuchen eines Ehepartners die Verantwortung der Eltern war. Das ist schon die erste Aussage, die uns, denke ich, irgendwie in Wallung bringen muss, wenn wir so kurz überlegen, was so in unseren Medien darüber erzählt wird. Ich lese nur ein paar Verse aus 1. Mose 24. Und Abraham war alt, hochbetagt und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Also diese Geschichte ist für uns in mehreren Ebenen relevant. Erstens ist sie relevant, weil es um Abraham geht. Und der Hebräerbrief sagt, dass er der Vater unseres Glaubens ist. Das bedeutet, alles, was Abraham tat und wie er es tat, ist für uns irgendwie wichtig und ein Vorbild. Dann ist diese Geschichte ja auch dieses herrliche prophetische Bild in Bezug auf Jesus und die Gemeinde. Und das kommt im Epheserbrief wieder. Ich denke, wir sind so bibelfest, dass Paulus ja die Ehe vergleicht mit der Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Da sagte Abraham zu seinem Knecht, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte, lege doch deine Hand unter meine Hüfte. Ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter nimmst, in deren Mitte ich wohne, sondern du sollst in mein Land und zu meiner Verwandtschaft gehen und dort eine Frau für meinen Sohn, für Isaak, nehmen. Also es kann sein, dass jetzt ganz bibelerfahrene, studierte Menschen das anders wissen. Ich würde mal sagen, die Handlung, dass er seine Hand oder seine Hüfte legen sollte, sagt mir so viel, dem Abraham war das wirklich ernst. Das sagt mir, der Knecht hatte keinen Spielraum, das irgendwie anders zu machen. Es ist ein wunderbares Bild auf den Heiligen Geist, weil hier steht, der Knecht, der alles verwaltete. Der Heilige Geist verwaltet das, was Gott uns gibt. In dieser Geschichte wird nicht der Name des Knechtes genannt. Wer weiß den Namen trotzdem? Oh, sehr gut, ich bin begeistert. Er heißt Eliezer. Er wird an einer anderen Stelle mit Namen genannt im Wort. Sein starkes Bild auf den Heiligen Geist, der losgeschickt wird von Abraham, ein Bild für Gott, den Vater, die Braut zu suchen für den Sohn Isaak und die Braut seine Gemeinde. Und das wird ja dann die Rebekka. Für unser Thema heute zeigt uns das ganz stark, dass unser Vater im Glauben dafür gesorgt hat, dass der Isaak die richtige Frau bekommt. Und das ist die Botschaft im Wort. Und das ist auch in anderen Geschichten im Wort Gottes zu finden, dass die Verantwortung, dass die jungen Leute den richtigen Ehepartner, Frau oder Mann heiraten, bei den Eltern ist. Das ist der erste Wert im Wort Gottes. Und ich möchte einfach alle Eltern unter uns auffordern und ermutigen, diese Verantwortung wahrzunehmen. Und sich Gedanken darüber zu machen, was heißt denn das für mich als Vater und als Mutter? Und es ist eben nicht, wie das in der Welt gelebt wird, völlig losgelöst von den Eltern, welche Frau oder welcher Mann meine Tochter oder mein Sohn heiratet. Also in der Bibel ist das Aussuchen des Partners die Verantwortung der Eltern. Und mir ist sehr bewusst, dass das furchtbar altmodisch klingt. Und ich lese uns mal ein paar Zeilen von unserem Freund Derek Prince. Im Grunde ist es in der Bibel die Verantwortung der Eltern, den Partner ihrer Kinder auszusuchen. Man könnte dies für altmodisch halten und sagen, dass es in der westlichen Welt heutzutage nicht mehr gebräuchlich sei. Aber es hat auf jeden Fall besser funktioniert als das System, was wir derzeit in der westlichen Welt haben. Kein System hat je so schlecht funktioniert wie das jetzige. Noch nie in der Geschichte der Menschheit gab es einen derart erschreckend hohen Prozentsatz an katastrophalen und gescheiterten Ehen als in unserer heutigen westlichen Kultur. Deshalb würde ich mich nicht scheuen, etwas anders zu machen. Ja, ich würde mich scheuen, es nicht zu machen, sagt unser lieber Freund Derek, der uns jetzt zuhört. Also ich glaube, das ist die Wahrheit. Auch wenn uns das ja aus einer anderen Welt erscheint, ist es eine Tatsache, dass das besser funktioniert hat als das, was wir heute allgemein haben. Eine andere wichtige Aussage im Wort Gottes, dass Gott selbst der Ehe eine sehr hohe Bedeutung beimisst und dass Ehe für Gott enorm wichtig ist. Ich denke, wichtiger wie für manche Christen. Und das können wir daran sehen, dass die Menschheitsgeschichte damit beginnt, mit einer Ehe. Und dass wir anhand des Schöpfungsberichtes sehen können, dass Ehe ein Gedanke war, der von Gott kam. Ehe hat sich nicht Adam ausgedacht, sondern Gott hat ihm eine Frau geschenkt. Das bedeutet, Ehe als Erfindung und Gedanken über Ehe entsprangen im Herzen Gottes und nicht im Denken der Menschen. Adam verstand in der Zeit nicht, was ihm gefehlt hat. Er hat sich dann ganz sehr gefreut, einen Partner zu haben, wo er sagt, oh, das ist mein Fleisch, mein Gebein. Aber er hat nicht verstanden, was ihm fehlte. Also Ehe hat Gott erfunden und ist entsprungen in seinem Herzen. Und das ist der Anfang der Bibel. Und das Ende der Bibel ist das Hochzeitsmahl des Lammes in der Offenbarung. Das ist das zentrale Ende des Wortes. Und da geht es wieder um eine Ehe, nämlich die Ehe von Jesus und seiner Braut. Und dieses Hochzeitsmahl, von dem die Offenbarung spricht. Und dann haben wir ja diesen Vergleich von Paulus aus Epheser 5, der Vergleich, die Beziehung zwischen Mann und Frau mit der Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Also zusammengefasst kann man sagen, dass die Aufgaben des Ehemannes leiten, beschützen, versorgen und die Aufgabe der Ehefrau unterstützen und ermutigen. Ich hatte gesagt, die Wahl des Partners oder dass der richtige Partner gefunden wird, dass das in der Verantwortung der Eltern ist in der Bibel. Und im Praktischen glaube ich, das Thema der richtige Partner und auch die Vorbereitung auf eine Ehe, und da reden wir dann von Kindern, die auf jeden Fall volljährig sind, also Menschen über 18 Jahre in unserem Land. Ich glaube, vom Wort her ist es zuerst die Aufgabe der Eltern, die Kinder auf eine Ehe vorzubereiten. Und darüber haben wir ja auch viel vor 15 Jahren gelehrt. Und in unserer Abige wurde auch währenddessen immer wieder darüber gelehrt. Weil eben Ehe nicht ein Experiment ist, wo man mal gucken kann, ob es funktioniert. Und wenn mir es zu blöd ist, dann beende ich das Ganze, sondern ein Bund. Und der Ehepartner, das ist, glaube ich, die zweitwichtigste Entscheidung im Leben eines Gläubigen, nach der sein Leben Jesus zu geben, gegeben zu haben. Und deshalb braucht es eine Vorbereitung auf Ehe. Und immer wenn ich das sage, werde ich an eine lustige Begebenheit erinnert, die ich mal in Russland erlebt habe. Da hatte ich das auch gelehrt und habe gesagt, ihr Lieben, wenn wir Auto fahren wollen, dann müssen wir ja auch zur Fahrschule und einen Führerschein machen. Und dann müssen wir Stunden besuchen und Prüfungsfragen beantworten und viele solche Dinge machen. Und da lächelten viele sehr. Und da habe ich mal die Runde gefragt, was so lustig ist da dran. Und da meinten sie, bei uns macht da niemand eine Fahrschule. Da gehst du zum Amt, legst 80 Dollar auf den Tisch und hast einen Führerschein. Ich sage, okay, der Vergleich hat schon mal nicht funktioniert. Vorschule hat ja niemand, gut. Aber hier in Deutschland funktioniert dieser Vergleich. Autofahren ist eine minimale Verantwortung gegenüber den richtigen Ehepartner zu haben und eine glückliche Ehe zu leben. Und deshalb müssen wir darauf vorbereitet werden. Und das ist die Aufgabe der Eltern. Absolut und zuerst. Ich habe da noch eine Menge praktische Punkte, wie wir das machen können und wie das gehen kann. Erstmal für jetzt, es ist die Aufgabe der Eltern, dass mein Sohn oder meine Tochter, wenn sie denn heiraten, in ihrer Ehe miteinander glücklich werden, dass sie auf Dinge vorbereitet sind, wissen, wie sie mit Dingen umgehen und all die praktischen Fragen zu besprechen, die damit zusammenhängen. Also, erstens, Ehevorbereitung, Aufgabe der Eltern. Das bedeutet, dass es doch manchen Vater oder mancher Mutter ein bisschen warm werden muss jetzt, weil das ist eine echte Aufgabe. Das bedeutet nämlich, wir brauchen eine Beziehung zu unseren erwachsenen Kindern, die das hergibt und die in dieser Offenheit ist. Und das hat natürlich auch was mit unserem Vorbild in unserer Ehe zu tun. Wir können ja schlecht den Kindern was über Ehe erzählen, was sie bei uns nie gesehen haben, nicht? Es ist Aufgabe der Eltern. Wenn sie das nicht tun, diese Verantwortung wahrnehmen, erwachsene Kinder auf Ehe vorbereiten, erwachsenen Kindern beistehen mit Rat, ist das die richtige Frau oder der richtige Mann? Wenn sie das nicht tun, dann ist die zweite Linie, dass die Ältesten, abgekürzt mit Ehe, die Eltern dazu drängen. Das wäre Variante 2. Die Eltern, die Ältesten der Gemeinde oder eine Gemeindeleitung soll die Eltern dazu drängen und die Eltern ermutigen, diese Verantwortung wahrzunehmen. Das wäre Variante 2. Und sollte aus irgendeinem Grund das absolut nicht möglich sein oder die Eltern sich dessen total verweigern, dann, und das ist aber wirklich nur Variante 3, dann übernehmen die Ältesten oder Leiter in der Gemeinde die Vorbereitung. Also die, ja, scheinbare Entlastung, die wir so auch in den jüngeren Jahren gelebt haben. Mein Kind hat einen Freund oder eine Freundin, das schicke ich dann zum Frank, da macht das alles. Das machen wir nicht mehr. Sondern die Eltern haben die Aufgabe, den erwachsenen Kindern zu lehren, dass sie sich sexuell reinhalten und wie das geht. Und was man da macht und was man da nicht macht. Und die Eltern haben die Aufgabe, dass es eine glückliche Ehe wird. Und die Eltern haben die Verantwortung. Das ist der Kontext des Wortes Gottes. Und wenn die Eltern die Verantwortung nicht wahrnehmen, dann werden wir Älteste die Eltern da sehr ermutigen, das zu tun, bis hin, dass wir sie dazu drängen. Weil es von Gott her so gewollt ist, dass die Eltern diese Aufgabe übernehmen. Und sollte das absolut nicht möglich sein, erst dann, und Variante 3 wird dann sehr, sehr selten sein, übernimmt das in Anführungszeichen die Gemeinde. Werte aus dem Wort. Ein weiterer Aspekt, der mir in der Vorbereitung wichtig war, in der Frage, wen heirate ich, wann heirate ich, ist der Segen der Eltern oder der Segen des Vaters. 5. Mose 5, 16. Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat, damit deine Tage lange wären und damit es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ich würde in jedem Falle empfehlen, für alle, die heiraten wollen, die Eltern auf ihrer Seite zu haben in dieser Hochzeit oder in dieser Heirat. Selbst wenn sie nicht gläubig sein sollten, ist das ein biblisches Prinzip und in jedem Falle anstrebenswert, den Segen der Eltern dazu zu haben. Und ich würde auch sagen, dass es sich lohnt, dafür auch einen Preis zu zahlen, dass man da vielleicht noch ein Stück warten muss, dass es bedeutet, Geduld zu haben, weil diese biblische Verheißung, wenn man den Segen der Eltern für etwas hat, wirklich stark ist, weil es bedeutet, die Eltern zu ehren und weil es einfach eine Wertschätzung ist der doch längeren Lebenserfahrung der Eltern gegenüber. Und ich habe einfach eine Reihe von Beispielen miterlebt oder erzählt bekommen, wie schrecklich Dinge ausgehen können, wo junge Leute gesagt haben, gegen den Rat ihrer Eltern, ich heirate die trotzdem. Weil ich das weiß, mache ich das. Und da das sehr persönlich ist, will ich das auch nicht in der Predigt ausbreiten oder dass das dann irgendwie durchs Internet geht. Aber glaubt mir, ich könnte euch da ganz konkrete, furchtbar schmerzhafte Geschichten erzählen. Deshalb ist es auf jeden Fall anstrebenswert, auch wenn es vielleicht schwierig ist, für die, die heiraten wollen, stellt sicher, dass eure Eltern euch den Segen dazu geben, dass euer Vater sagt, ja, ich bin damit einverstanden. Ja, wen heiraten und wann? Ich möchte uns mal eine etwas längere Passage aus dem Wort Gottes vorlesen. Das ist hier eine gute Nachrichtübersetzung, weil mir es wichtig war, dass das in einem ganz einfachen gebräuchlichen Deutsch kommt. Ich lese mal aus 2. Korinther 6. Hier schreibt Paulus: Im Übrigen bemühen wir uns, so zu leben, dass wir niemand auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld, durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei, dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gottes Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Wir erweisen uns als Diener Gottes, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden, ob man Schlechtes oder Gutes über uns redet. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Wir haben frei und offen mit euch geredet, liebe Korinther. Wir haben euch unser Herz weit geöffnet. In unserem Inneren fehlt es nicht ein Platz für euch. Eng ist es in euren eigenen Herzen. Macht es doch wie wir. Ich spreche zu euch als meinen Kindern und öffnet auch ihr euch weit. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis, irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber, irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Also es ist diese bekannte Stelle in einer anderen Übersetzung, wo in der Elberfelder steht: Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Warum habe ich das davor alles gelesen, wo Paulus seinen Dienst beschreibt? Weil es uns besser vor Augen führt, welche Ernsthaftigkeit Paulus hier hat und zum Ausdruck bringt, wo er aus seinem Dienst berichtet, wo es um Leben und Tod ging und wie es ihnen oft erging und wie schwer manche Dinge waren und dass die Korinther offensichtlich die Werte des Wortes verlassen hatten, um diese Aussage mit dieser langen Vorrede: Wir waren vorbildlich und trotz Verfolgung haben wir durchgehalten und das alles, was er sagt. Und dann kommt diese Aussage, dass wir nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen gehen sollen. Und laut Derek Prince ist das eine Metapher für die Ehe, das Joch. Und in fast allen Stellen, wo das Wort Gottes diese Metapher vom Joch verwendet, meint es die Ehe. Nichts anderes. Und das heißt für uns, Sommer der Werte, heirate niemand, der ungläubig ist. Und es ist die normale oder ich sage mal standardmäßige Führung vom Heiligen Geist, ganz sicher nicht jemand zu heiraten, der nicht glaubt, der nicht errettet ist, der Jesus nicht kennt. Relativ häufig bei dem Thema werden immer die Fragen gestellt, ja, wo genau steht das in der Bibel? Es steht also genau hier, ein Joch ist etwas, wo zwei Tiere zusammengespannt werden und in dieselbe Richtung gehen. Und das ist das Bild auf die Ehe. Und die Bibel sagt, heirate keinen Ungläubigen. Das heißt, tue ich das trotzdem, kann ich mir nicht sicher sein, ob Gott das Ganze segnet. Und auch hier könnte ich euch einfach aus meinem Umfeld Beispiele erzählen von Leuten, die über Jahrzehnte verheiratet waren mit jemandem, der sich nicht bekehrt hat und wie sich das anfühlt. Es gibt aber noch mehr Stellen, die das sagen, zum Beispiel 1. Korinther 7, 39. Das Kapitel 1. Korinther 7 beschäftigt sich ganz viel mit heiraten, ehelos bleiben. Was ist, wenn nur ein Partner glaubt? Die Bibel ist sehr präzise für alle Varianten. Relativ am Ende von dem Kapitel geht es darum, wenn jemand verwitwet ist, darf er wieder heiraten, ja oder nein? 1. Korinther 7, 39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten. An wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Das ist eine ganz klare Bedingung des Wortes. Die Frau, die verwitwet ist, darf wieder heiraten, wenn sie das will. Nur im Herrn muss es geschehen. Jetzt habe ich das schon erlebt, dass spitzfindige Leute sagen, ja, im Herrn, das ist ja dann, wenn die eben christlich sich trauen lassen. Nein, die NGÜ übersetzt es präziser. Da steht nämlich, eine Frau ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er stirbt, ist sie frei und kann heiraten, wen sie will, vorausgesetzt, der Betreffende gehört wie sie dem Herrn. Übersetzung NGÜ. Also im Herrn muss es geschehen, meint nicht, wir machen eine christliche Trauung dann an und dann ist alles gut, sondern die NGÜ übersetzt es eindeutig und es ist auch der eindeutige Kontext. Sie kann heiraten, wen sie will, wenn der Betreffende, den sie heiratet, ein Gläubiger ist. So, jetzt habe ich noch kluge Ratschläge für die Partnersuche. Kontonummer wird später eingeblendet. So, mein erster Rat, wenn jemand auf der Suche ist nach einem Partner, es soll es ja geben. Also das ist jetzt an alle im heiratsfähigen Alter, die noch keinen Partner haben. Glaube, dass Gott für dich einen Plan hat. Die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also Glaube ist die Grundlage unseres Lebens. Und wir sollen glauben, dass Gott einen Plan hat für uns ganz persönlich. Und in diesem Plan kommt ganz sicher auch unser Ehepartner vor. Und deshalb, sage ich mal, müssen wir einfach den richtigen heiraten, weil sonst der Plan, den Gott für unser Leben hat, in großer Gefahr ist. Weil wir sonst in Gefahr laufen, in diesem Plan nicht leben zu können. Und das wird sich für uns am Ende sehr, sehr negativ auswirken. Es werden viele gute Werke nicht getan werden. Und wenn der Plan Gottes nicht in Erfüllung kommt, dann wird es auch mit dem Lohn nicht so gut aussehen. Und wenn wir glauben, Gott hat für mich einen ganz speziellen Plan für mein ganzes Leben, dann dürfen wir auch glauben, dass Gott geplant hat, dass ich den richtigen Partner kennenlerne und treffe. Ganz plastisches Beispiel. Angenommen, unser Jonathan hätte eine Frau geheiratet, die nichts glaubt. Und wir wären jetzt an den Punkt gekommen, wo es darum ging, vollzeitlich hier zu dienen. Und die Entscheidung steht, Autohaus übernehmen oder vollzeitlich in der Gemeinde dienen. Und du hast eine Ehefrau, die nicht glaubt. Dann würde sie sich ganz sicher nicht für einen Bruchteil des Gehalts entscheiden und sagen, ja, ich bin gerne sparsam, geh nur in die Gemeinde und arbeite dort, kein Problem. Da verzichte ich gerne auf das Geld und den Luxus, den es das ermöglicht hätte. Und das hätte ihn in die Situation gebracht, ein Riesenproblem zu bekommen, zu sehen, das ist der Plan von Gott. Meine ungläubige Frau versteht es überhaupt nicht. Was mache ich jetzt? Und ihr Lieben, die Erfahrung ist, auch wenn man das vielleicht mit 20 nicht so sehen will, in der Regel zieht der da unten steht, den vom Tisch runter, der auf dem Tisch steht und nicht umgedreht. Und ihr könnt gerne Leute fragen, die verheiratet sind und sich vielleicht später bekehrt haben und der andere Ehepartner nicht, wie das läuft bei Entscheidungen und wie sich das anfühlt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Glaube, dass Gott für dich einen speziellen Plan hat. Glaube, dass dieser Plan gut ist und dass das beste Leben, was wir führen können, in diesem Plan ist. Und deshalb brauchen wir für den Plan, den Gott hat, brauchen wir die richtige Frau und den richtigen Mann. Glaub das. Also wenn du das wirklich von Herzen glaubst, dann ist schon 75% der Ehevorbereitung und die Sicherheit, den Richtigen zu heiraten, hast du schon erreicht. Mein zweiter Rat. Gib dich ganz dem Herrn. Gib dein Leben ganz dem Herrn. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also wir geben uns ihm hin, bis hin zu unserem physischen Leib. Und darauf aufbauend sagt Paulus, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wir geben uns ganz dem Herrn und das versetzt uns in die Lage, überhaupt fähig zu sein, nicht gleichförmig zu sein mit der Welt. Und somit prüfen zu können, was Gottes Wille ist. Das ist ein ganz wichtiger und heilbringender Punkt, wie wir uns auf unsere Ehe vorbereiten, indem wir uns selber ganz Gott hingeben. Es schützt uns vor Verführungen, es schützt uns davor, schlimme Fehler zu machen. Und die Bibel sagt, dass wir dann einen erneuerten Sinn bekommen. Und das versetzt uns in die Lage, den richtigen Ehepartner auch erkennen zu können. Derek Prinz hat mal irgendwo geschrieben, Gott kann unseren Sinn erst erneuern, wenn wir uns ihm ganz hingegeben haben, weil er nicht in etwas investiert, was ihm nur geliehen wurde. Sondern er investiert nur in sein Eigentum. Und deshalb ist das im Alter von 18, 19, 20 Jahren umso wichtiger, dass wir uns ganz dem Herrn geben und sicherstellen, ich bin dein Eigentum, weil Gott investiert nicht in etwas, was er geliehen bekommt. Der dritte Punkt. Rechne mit Tod und Auferstehung. Ich denke, dass man das vielleicht besser nachvollziehen kann, wenn man ein bisschen älter ist. Aber ich glaube, dass einfach alle kostbaren Dinge, die von Gott kommen, in ihrem Wesen etwas mit Tod und Auferstehung zu tun haben. Und ich denke, ihr könnt es nachvollziehen, alles wirklich Kostbare, was Gott uns gegeben hat, ist durch so eine Phase von Tod und Auferstehung gegangen. Ich kann das zumindest von meinem Leben so sagen. Und auch in Bezug auf Partnerschaft ist das ein Prinzip, was irgendwie zutrifft. Die Bibel sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Es gehört also in unserer Vorbereitung auf Partnerschaft mit dazu, dass wir irgendwie auch durch diesen Tod oder Auferstehung gehen. Und das würde ich auch für die zum Trost sagen, die vielleicht schon in einer Beziehung waren und die auseinandergingen und wo vielleicht noch Verletzungen sind oder auch Verunsicherung über das Thema. Wirklich alles Kostbare, was Gott uns gibt, trägt das Wesen in sich. Und bevor es eine Auferstehung gibt, gibt es irgendwie Tod. Und wenn du schon das Gefühl hast, du bist schon irgendwie in der Beziehung durch Tod gegangen, dann kommt auch eine Auferstehung. Und das ist ein biblisches Prinzip. Und das können wir sehen an ganz, ganz vielen Geschichten im Wort, wenn wir Leute aus dem Wort Gottes studieren. David wird zum König gesalbt und wird verfolgt und wird von Saul niedergemacht. Das war monatelang, jahrelang Tod, bis er eingesetzt wurde als König. Josef wird verkauft von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten, endet im Gefängnis, tot. Kannst jede Menge Geschichten aus dem Wort hernehmen. Tod und Auferstehung ist ein geistliches Prinzip. Und irgendwie kommt das und muss es zum Tragen kommen, zum Thema richtiger Ehepartner, damit das Ganze mal viel Frucht bringt. Es hat auch was damit zu tun, dass wir als im Bild gesprochen das Korn, dass unsere Schale aufgeweicht und abgelöst werden muss und dass wir letzten Endes auch nur dann in unserer Ehe so eins werden können, wie es eben mit der harten Schale nicht geht. Und das Korn, was in die Erde fällt und stirbt, wie es dieser Bibelvers sagt oder das Zitat von Jesus, hat auch was damit zu tun, dass wir uns ihm hingeben und die Kontrolle an ihm abgeben und in die Erde sinken. Ich möchte es einfach allen unter uns, die ernsthaft zwischen Ehepartner wünschen, sagen, dass darin sehr viel Segen ist, die Kontrolle an den Herrn abzugeben und zu sagen, okay, dann bin ich das Korn, was in die Erde fällt, Erde drüber, stirbt, nicht mehr da ist. Und das fühlt sich ganz schrecklich an, aber das ist der Prozess, den es braucht. Das ist dieser Tod, den es braucht, bevor eine Auferstehung kommt. Das ist sehr, sehr kostbar. Gäbe es noch viel zu sagen, aber ich gehe weiter. Viertens. Leben nach Gottes Wort. Die Bibel sagt, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort und ein Licht für meinen Pfad. Nimm es genau mit dem Wort Gottes. Das Wort gibt uns Licht für den nächsten Schritt. Das Wort gibt uns Orientierung und versichert uns, dass wir nie im Dunkeln gehen. Dass wir nie irgendwo hintreten, wo wir nicht sehen, was da los ist. Leben nach dem Wort Gottes. Das ist aktueller denn je. Lebe nach dem Wort Gottes. Fünftens. Pflege Gemeinschaft mit Gläubigen. Oder anders ausgedrückt, halte dich nicht in Kreisen auf, wo du dich in den Falschen verliebst. Ich lese uns da mal was vor. Auch von Derek Prinz. Ich habe bei jungen Leuten festgestellt, dass sie sich in Kreisen aufhalten, die für sie nicht von Vorteil sind. Es ist vielleicht nicht Sünde, aber sie haben eben keinen Umgang mit Christen. Wie leicht geschieht es, dass sich ein junger Mann oder eine junge Frau in solchen Kreisen aufhält, wenn auf einmal die Emotionen wach werden, man die Gewalt über die eigenen Gefühle verliert und sich verliebt, meist in jemand, der gerade da ist. Die meisten von uns wissen, wie schwer es ist, einen klaren Kopf zu behalten, wenn man verliebt ist. Das eigentliche Problem liegt darin, dass der Betreffende in dem Augenblick, als seine Gefühle außer Kontrolle gerieten, mit Nichtchristen zusammen war. Wenn sie den richtigen Umgang pflegen und sich dann verlieben, verlieben sie sich in jemanden, der richtige Umgang für sie ist. Man gerät leicht in Schwierigkeiten, wenn man als junger Mensch Gemeinschaft mit gottlosen oder weltlichen Menschen pflegt. Meiner Einschätzung nach stehen in einem solchen Fall die Chancen 50-50, dass man den Falschen heiratet. Und ich stimme dem absolut zu. Es wird echt in der Tat viel darüber entschieden, den richtigen oder falschen zu heiraten, ob man den richtigen oder falschen Umgang hat. Und bitte kommt jetzt nicht mit dem Argument der Evangelisation. Ich bin so viel mit Ungläubigen zusammen, weil den kann ich dann allen von Jesus erzählen. In Bezug auf Partnerschaft ist das ein ganz schlecht funktionierendes Ding, gerade bei dem Thema dann zum großen Evangelist zu werden. Unser Umgang prägt uns, und es ist wirklich ein wahrer Fakt, dass die Chancen zu 50% da sind, den Falschen zu heiraten, weil man den falschen Umgang hat. Das ist wirklich so. Mein sechster Punkt. Sei dir bewusst, wie wertvoll du als Kind Gottes bist. Schreib hier mal, du bist wertvoll. Ich würde das auch ganz stark an die Mädchen oder die jungen Frauen richten. Du bist wertvoll. Und wenn das vielleicht ein bisschen dauert mit dem richtigen Mann, Verkauf dich nicht unter Wert. Die Bibel sagt, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Und hier steht Gebilde und das meint genau übersetzt ein kreatives Meisterwerk. Also du bist kein Zufall, nicht nebenbei entstanden, nicht aus Versehen. Und dieses Thema, du bist wertvoll, eine junge Frau braucht, auch ein junger Mann braucht ein gesundes Selbstwertgefühl, weil ist unser Selbstwertgefühl unzureichend, dann bestehen wir in der Gefahr, uns irgendwie im Nächstbesten in die Arme zu werfen und irgendeine Art Trost oder Heilung aus so einer Beziehung zu ziehen. Und das geht in den seltensten Fällen gut. Wir können nicht mit einem Partner unsere Defizite ausgleichen. Also daraus werden äußerst selten glückliche Ehen. Und dann hat dieser Bibelvers von diesen vorbereiteten Werken gesprochen, auch nochmal ein Rückschluss auf meinen vorhergehenden Punkt, dass es einen Plan von Gott für unser Leben gibt und es gibt vorbereitete Werke. Und da bist du und dein Ehepartner fest eingeplant. Also lass dir das gesagt sein, du kannst dich nicht mit einem Partner aufwerten. Und ich denke, dass das in unserem heutigen Umfeld gar nicht so einfach ist, weil es einfach als uncool gilt, wenn man 17, 18 ist und noch keine feste Freundin oder Freund hat, man schon halb dasteht, als wäre man krank. Aber das müssen wir einfach durchhalten und diese Art Leiden auch ertragen, weil zum Thema Partnerschaft wird immer später Kasse gemacht. Und die, die die coolsten waren und schon in der Schule alle möglichen Freundinnen hatten, ich erinnere mich nur an mein letztes Klassentreffen und ich will die Geschichten gar nicht wiederholen, die man mir da alle erzählt hat. Die sind heute auf jeden Fall nicht mehr so cool. So viel kann ich hier sagen. Und ich als der Uncoolste bin einer der ganz, ganz wenigen aus meiner damaligen Schulklasse, der eine Familie hat. Also, du bist wertvoll. Versuch nicht, dich mit einem Partner aufzuwerten oder dem nachzugeben, dass man dann cooler oder anerkannter ist, weil man nicht mit anderen Menschen spielt. So, mein 7. Punkt. Sei bereit zu warten. Ich hatte Beispiele genannt. David musste lange warten von dem Moment, als er zum König gesalbt wurde, bis er tatsächlich König war. Josef hatte eine Vision und er musste sehr lange warten, bis sie in Erfüllung ging und hat sehr viel Schlimmes durchgemacht bis dahin. Also zu warten ist eine Sache, die sich lohnt. Ich glaube, dass Gott in unserem Leben ausnahmslos bei uns allen Dinge einbaut, wo er schaut, ob wir warten können, ob wir Geduld haben oder, wie es die Bibel sagt, ob wir ausharren können. Und manchmal ist es so, dass Gott einfach nur die Bereitschaft von uns sehen will, ob wir warten wollen. Und wenn wir die Bereitschaft haben, dass es dann schnell geht. Gott hat Zeit und er kommt nicht zu spät. Und auch wenn sich das für manche Ohren wie so eine Phrase anhört, die schon sehr abgedroschen ist, ist es trotzdem immer noch wahr. Gott kommt nicht zu spät. Ich muss auch mal an unsere Übersetzerin denken, die wir uns jetzt schon 20 Jahre kennen und wo wir viele Jahre mit ihr gebetet haben für den richtigen Mann. Und die es nicht leicht hatte, als bekennende Christin und als eine starke Frau Gottes, selbst in Gemeinden ständig damit konfrontiert war, was, du hast keinen Mann, wie alt willst denn du noch werden? Und ja, da tickt da die biologische Uhr, jetzt musst du mal zusehen. Und das war für sie wirklich nicht einfach, als sie dann Ende 30 war. Und solche Sachen in der Gemeinde sich anhören zu müssen. Und in der Gesellschaft giltst du ja sowieso schon als krank, in dem Alter nicht verheiratet zu sein. Und ich erinnere mich gut, wie viele Gespräche wir da hatten und wie oft wir gebetet haben und wie Gott auch zu ihr gesprochen hat und wie sie diese Bereitschaft entwickelt hat und das unter Schmerzen. Und zu sagen, ich heirate nicht einfach irgendwen. Ich habe immer gesagt, Olga, ich flehe dich an, heirate nicht irgendjemand. Ich bitte dich, du brauchst keinen klassischen russischen Mann. Du brauchst was Besonderes. Und Gott hatte diesen Mann. Und jetzt ist sie mit diesem Mann verheiratet und mit diesem Mann überglücklich. Das wird jetzt nicht bei allen so lange dauern, dass man da fertig wird. Aber ich bin mir sicher, dass Gott sehen will, ob wir warten wollen. Ich glaube, dass Gott das sehen will. Und ob wir dazu bereit sind. Das wäre also ein kleiner Hinweis für Leute, die sehr zeitig in eine Partnerschaft gehen wollen, mit 15, 16 und so weiter. Du musst dir darüber im Klaren sein, dass das sehr lange warten bedeutet. Weil mit unserem heutigen Bildungssystem, wenn du mit 16 verliebt bist, impliziert das 5 Jahre warten. Und das bedeutet, du schaffst jede Ausbildung beim ersten Mal. Also muss man sich das überlegen, wenn man also nicht warten will, dann sollte man mit 16 keine Beziehung beginnen. Also Gott hat Zeit und er kommt nicht zu spät. Und unsere Übersetzerin ist ein einfaches, starkes Beispiel, wie auch Gott zu ihr selber geredet hat und wie die beiden sich kennengelernt haben und wie Gott das schafft, dass du den Richtigen kennenlernst. Gott schafft das. Gott hat die Kraft dazu. Und wenn du sagst, ja, ich bin bereit zu warten, das wird kommen. Und das wird einfach wunderbar sein. Also, die Bereitschaft zu warten ist ganz wichtig. 8. Punkt habe ich hier stehen. Höre auf den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, so viele durch Gottes Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also es ist ein Zeichen von Reife, den Heiligen Geist zu hören und auf ihn zu hören und von ihm geleitet zu werden. Das wären so meine 8 Ratschläge für Leute, die nicht verheiratet sind und das gerne sein wollen. Glaube dran, dass Gott einen Plan hat für dich und natürlich in diesem Plan die richtige Frau oder der richtige Mann vorkommt. Gib dich selber ganz dem Herrn, weil Gott investiert nur in sein Eigentum und in nichts, was er nur geliehen bekommt. Auch zum Thema den richtigen Partner kennenlernen gibt es die Phase von Tod und Auferstehung. Lebe nach Gottes Wort, etabliere die Werte des Wortes in deinem Leben. Damit bereitest du dich vor, ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau zu sein. Hab die richtige Gemeinschaft. Falsche Gemeinschaft, 50%ige Chance, den Falschen zu heiraten. Glaube, dass du wertvoll bist, also wirf dich nicht den Nächstbesten in die Arme, um auch jemand abzubekommen. Sei bereit zu warten und hör auf den Heiligen Geist. So, gehen wir weiter. Wir sind ja im Sommer der Werte und ich möchte das einfach wieder neu auch aussprechen hier in unserer Runde. Was sagt das Wort Gottes über Unzucht und Ehebruch? Interessant ist, dass die Bibel in 2 verschiedenen Formulierungen über sexuellen Verkehr zwischen Mann und Frau spricht. Und das zieht sich wirklich durch die ganze Bibel. Und die eine Formulierung, die das Wort Gottes verwendet, ist, der Mann erkannte die Frau. Und die andere Formulierung, die die Bibel verwendet, ist, der Mann legte sich zu der Frau oder er lag bei der Frau. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass es die 2 Formulierungen gibt? Und die haben nämlich etwas zu bedeuten. Die erste Formulierung, der Mann erkannte die Frau, damit bezeichnet die Bibel sexuelles Zusammensein zwischen Mann und Frau, die einen Bund miteinander haben und das sexuelle Zusammensein, diese Gabe von Gott ist, körperlich absolute Befriedigung und Erfüllung zu erleben. 1. Mose 4, Vers 1. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain, und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. 1. Geschlechtsverkehr, der in der Bibel festgehalten ist. Adam erkannte seine Frau, weil das der legale Bereich für Sexualität ist. Und interessant ist, dass sie sagt, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Das heißt, in einer biblischen sexuellen Beziehung mit einem Ehebund ist das auch ein Bereich, wo der Herr wirkt und wo der Herr Glück und Segen gibt. Wenn ein Ehepaar miteinander schläft, dann ist das nicht der Bereich, wo Gott das Licht ausmacht, dass er euch nicht sieht. Also, Adam erkannte seine Frau. Oder anderes Beispiel, es gibt noch mehr, aber ich habe nur die zwei. 1. Samuel 1. Sie sagte, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr so ein trauriges Gesicht. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn und sie kehrten zurück und kommen in ihr Haus nach Ramah. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr dachte an sie und Hannah wurde schwanger. Also die Geschichte, wie der Prophet Samuel geboren wird. Elkanah, der Mann von Hannah, erkannte sie. Und sie wurde schwanger und gebar Samuel. Und das war ja dann später dieser große Prophet für Israel. Also zwei Beispiele, der Mann erkannte die Frau. Dann, der Mann legte sich zu der Frau. Ein Beispiel, wo es umgedreht passierte, und zwar bei Lot, 1. Mose 19, 35. Da gaben sie auch in dieser Nacht ihrem Vater Wein zu trinken und die Jüngere stand auf und lag bei ihm. Und er merkte weder etwas von dem Niederlegen noch von dem Aufstehen. Also der war wirklich komplett betrunken. Das ist auch eine Geschichte für sich, dass Lot eben in dieser Stadt lebte mit dieser ganzen Sünde um ihn herum. Und obwohl er selber in dieser Stadt nicht sündigte, hatte er keinen Plan mehr. Und als sie dann von diesem Engel rausgeschickt wurden und seine Frau sich umdreht und zur Salzsäule wird, ist er ja mit seinen Töchtern alleine und die beschmieden diesen fürchterlichen Plan, ihm so viel Wein zu geben und dann bei ihm zu liegen. Aber dass Lot bis an diesen Punkt kam, das hat eine lange Vorgeschichte, hat einfach in der falschen Stadt gelebt. Er hatte die falsche Umgebung. Also hier die Formulierung, dass diese Jüngere, und das hat er dann auch die Ältere gemacht, bei ihm lag. Oder 2. Samuel 11, Geschichte, die wir alle kennen, wo David sich hinreißen lässt, mit der Bathseba zu schlafen. Da sandte David Boten hin und ließ sie holen und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück. Also Sprüchregel war vorbei, fruchtbare Zeit, zack, schwanger. Er lag bei ihr. Also halten wir fest, die Bibel hat präzise Bezeichnungen. Immer wenn wir das Wort Unzucht finden, dann geht es um sexuelle Beziehungen ohne einen verbindlichen Bund, was natürlich auch unverheiratete Leute betreffen kann. Wenn die Bibel das Wort Ehebruch benutzt, dann ist es das Brechen eines verbindlichen Bundes mit einer anderen Person. Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Also beide Gruppierungen sind hier benannt. Unzüchtige, also sprich jegliche sexuellen Beziehungen ohne einen Bund. Ehebrecher, jegliche sexuelle Beziehung mit einem anderen, als mit dem man den Bund hat. Und die Bibel sagt, und das ist Neues Testament, dass Gott das richten wird. Weil wir leben ja auch in einer Zeit, wo unheimlich viel über Gnade gepredigt wird. Hebräer 13, Vers 4, Gott wird das richten. Weitere Bibelstellen, 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Tempel, ein Leib, ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ich lese das nochmal aus der NGÜ. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Und hier habe ich was sehr, sehr Interessantes gelesen und das war für mich eine echte Offenbarung vom Geist Gottes. Derek Prinz schreibt hier, manchmal, so im christlichen Sprachgebrauch, redet man davon, ja, die haben die Gesetze Gottes gebrochen. Man darf vor der Ehe mit niemandem schlafen. Jetzt hat er es doch gemacht, hat er das Gesetz gebrochen. Und Derek schreibt, nicht wir brechen die Gesetze Gottes, sondern die Gesetze Gottes brechen uns. Im physischen Bereich trifft dies zu. Niemand hat je das Gesetz der Schwerkraft gebrochen. Jemand kann sich im vierten Stock ein offenes Fenster stellen und einen Schritt nach vorne machen. Was geschieht dann? Er wird nicht das Gesetz der Schwerkraft brechen. Das Gesetz der Schwerkraft wird vielmehr ihn brechen. Ich glaube, dass es sich im sexuellen Bereich genauso verhält. Wir brechen nicht die Gesetze Gottes, sondern die Gesetze Gottes brechen uns. Und das ist absolut wahr. Als ich das las, dachte ich, genau. Die Gesetze Gottes sind ewig und wir können die weder brechen, noch umbiegen, noch verändern, noch ungültig machen, noch irgendetwas. Aber Fakt ist, wenn wir Dinge tun, die Gott verbietet, dann brechen die Gesetze uns. Das heißt, wir haben die Konsequenz. Und das war für mich eine starke Offenbarung, wie wir Gebote Gottes sehen. Und ich denke, das Beispiel der Schwerkraft ist sehr gut. Du kannst das Gesetz der Schwerkraft nicht brechen, das ist da. Und ob du das glaubst oder nicht, oder dich dagegen auflehnst oder beim Runterfliegen noch brüllst, dass das Gesetz der Schwerkraft blöd ist, es wird dich brechen. Und ich denke, das ist eine wichtige Erkenntnis. Und ich bitte euch, lasst es auf euch wirken. Wir sind nicht Gott. Gott ist der, der Gesetze machen darf. Und ich benutze ganz bewusst das Wort Gesetze. Auch wenn uns dann sofort einfällt, wir leben nicht unter Gesetzen, wir müssen das alles nicht. Das ist wie mit der Schwerkraft. Du kannst es leugnen, du kannst sagen, dass das Gesetz total doof ist, total überholt, viel zu alt und von früher kannst du alles machen. Aber am Ende wirst du, wenn du aus dem vierten Stock springst, unten tot sein. Und somit hat das Gesetz dich gebrochen. Und bei Sünden auf sexuellem Gebiet ist es sehr, sehr ähnlich. Und es gibt in den Sprüchen eine Beschreibung, wie sexuelle Unmoral oder Unreinheit arbeitet. Und da habe ich jetzt auch extra eine ganz seichte Übersetzung gesucht, damit wir nicht über komplizierte ältere Formulierungen stolpern. Ich lese uns das mal vor. Eines Tages stand ich am Fenster meines Hauses und schaute hinaus. Auf der Straße sah ich viele junge, noch unerfahrene Leute. Unter ihnen fiel mir ein Bursche auf, der gänzlich ohne Verstand sein musste. Er ging die Gasse entlang, an deren Ecke eine gewisse Frau wohnte, und näherte sich ihrem Haus. Der Abend war schon der Nacht gewichen, es war dunkel geworden. Da sah ich sie, sie ging auf ihn zu, gekleidet wie eine Prostituierte. Sie wusste genau, was sie wollte. Sie war so waghalsig und hemmungslos, dass es sie nicht im Hause hielt. Mal sah man sie auf dem Marktplatz, mal auf den Straßen, dann wieder stand sie an irgendeiner Ecke und wartete. Sie ging also auf den jungen Mann zu, legte ihm die Arme um den Hals, küsste ihn, blickte ihm herausfordernd in die Augen und sagte, ich musste Gott heute ein Dankopfer bringen, das ich ihm versprochen hatte. Das Fleisch für das Opfermahl habe ich mit nach Hause gebracht. Deshalb bin ich herausgekommen. Ich wollte dich schon immer kennenlernen. Da bist du nun. Ich habe mein Bett mit weichen, bunten Tüchern aus Ägypten bezogen. Mit Essenzen von Myrrhe, Aloe und Zimt habe ich es besprengt. Komm mit. Wir lieben uns die ganze Nacht bis morgen früh. Wir wollen einander genießen. Der Mann ist nicht zu Hause. Er macht gerade eine lange Reise. Er hat genug Geld mitgenommen und kommt frühestens in 14 Tagen wieder. Mit solchen Worten redete sie auf ihn ein und schließlich hat sie ihn überredet. Er folgt ihr wie ein Ochse, der zum Schlachtplatz geführt wird. Mit Ketten an den Füßen geht er seiner Strafe entgegen, dieser unverbesserliche Narr. Er weiß nicht, dass es um sein Leben geht, bis ein Pfeil ihm die Leber durchbohrt, bis er gefangen im Netz hängt wie ein Vogel. Deshalb hört mir jetzt zu, ihr jungen Männer. Merkt euch, was ich euch sage. Lasst euch nicht von einer solchen Frau den Kopf verdrehen. Folgt ihr nicht auf ihren schlimmen Wegen. Sie hat schon viele Männer ruiniert. Und nicht wenige sind ihretwegen ums Leben gekommen. Ihr Haus ist der Zugang zur Totenwelt. Wenn ihr zu ihr geht, betretet ihr den kürzesten Weg ins Grab. Steht in Sprüche 7, Abvers 6 bis 27. Dann gibt es noch eine starke Beschreibung. Das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich das mal tun würde. Aber ich muss heute mal auch Shakespeare zitieren. Zum Thema sexuelle Unmoral und dieser Geist von Unreinheit, der versucht, uns zu Fall zu bringen, uns zu zerstören. Und Shakespeare hat also geschrieben im Sonett 129. Des Geistes Sturz in unermessene Schmach, das ist die Tat der Lust. Und bis zur Tat voll Mord und Meineid, Blut und Ungemach, wild, maßlos, grausam, roh und voll Verrat, verachtet schon, wenn eben noch begehrt, sinnlos gejagt und endlich, wenn errungen, sinnlos verflucht. Ein Köder, der verzehrt, mit Tobsucht jeden schlägt, der ihn verschlungen, toll im Verlangen, im Besitze toll, habend gehabt, in Habgierde wild, süß im Genuss, genossen qualenvoll, vorher ein Glück, ein Traum nur, wenn gestillt, das weiß die Welt, doch keiner weiß zu fliehen, die Himmels wollen, die zur Hölle ziehen. Ich denke, es ist eine ziemlich akkurate Beschreibung zum Thema Lust. Und wenn hier am Ende steht, keiner weiß zu fliehen, diesen Wonnen, die zur Hölle ziehen, dann wissen wir das als Kinder Gottes, weil wir durch den Heiligen Geist die Kraft haben, diesen Dingen zu widerstehen. Und das müssen wir auch tun. Ich habe noch ein paar Aussagen zum Thema Unzucht und Ehebruch. 3. Mose 20, Vers 10. Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, müssen die Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. 3. Mose 20, sind ganz viele Verhaltensregeln für das Volk aufgeschrieben. Wer Ehebruch begeht, muss der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Das war Stand, Altes Testament im Volk Gottes. Matthäus 5, 28, neuer Bund. Jesus sagt, ich sage euch aber, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Also das zu dem Argument, das ist heute alles nicht mal so krass oder so extrem. Jesus hat es noch total verschärft. Im Alten Testament wurdest du gesteinigt, wenn du mit einer anderen Frau geschlafen hast. Jesus sagt, wenn du in Gedanken mit dieser Frau ins Bett gehst, hast du schon Ehebruch begangen in deinem Herzen. 1. Korinther 6, 9. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte des Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Und dann kommt eine Aufzählung derer, die das Reich Gottes nicht erben. Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Das ist ganz klar Homosexualität. Noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Hebräer 13, 4 hat es schon gelesen, die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Titus 1, Vers 8, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Epheser 5, 3, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Das ist ein Auszug der Aussagen des Wortes über Unzucht und Ehebruch. Also das ist in den Augen Gottes keine Kleinigkeit. Und ich möchte das einfach heute als Appell richten an uns alle und besonders an die jungen Leute, dass ihr nicht den Gedanke habt, ich kann dann immer noch zum Frank gehen und Buße tun. Weil das Gesetz dich spricht. Und auch wenn der Herr Dinge vergibt, befreit er nicht in jedem Falle von den Konsequenzen. Deshalb ist es für dich auf Dauer ein Unterschied, ob du in Unzucht gelebt hast oder nicht. Es geht später bei den Konsequenzen nicht darum, dass nicht das Blut Jesu deine Schuld abgewaschen hätte. Aber Gott befreit nicht automatisch von allen Konsequenzen unseres Handelns. Und ich wünsche sehr, dass wir da Furcht Gottes empfangen und in einem viel stärkeren Maße als ganze Gemeinde das neu bedenken, dass das Gott so ernst ist, dass er damals zu seinem geliebten Volk gesagt hat, der Ehebrecher und die Ehebrecherin werden beide sterben. Bitte bedenkt, das ist unser Gott. So, jetzt habe ich noch eine Liste von guten Ratschlägen für die Eltern. Eltern aller Art, die noch kleine Kinder haben. Es geht ganz schnell, dass sie groß sind. Die große Kinder haben in dem Alter, haben das Glück, dass sie jetzt das hören. Und wer schon durch ist, kann die Ratschläge weitergeben. Ratschläge an die Eltern. Wie können wir unsere Verantwortung wahrnehmen? Seid nicht naiv. Warum sage ich das? Ich denke, dass wir alle als Eltern ein bisschen geneigt sind, in Bezug auf unser eigenes Kind manche Dinge nicht so klar zu sehen. Und das geht allen Eltern so. Also eine Ungezogenheit von einem anderen Kind geht einem in der Regel mehr auf den Geist wie die vom eigenen. Oder man ist da irgendwie großzügiger. Und das hat noch viele, viele andere Facetten. Sei nicht naiv in Bezug auf, im Verhältnis, wo wir Jugendliche waren, haben sich schon viele Dinge sehr verändert. Und der ganze Druck, dieser, sag ich mal, unreine Geist, der junge Leute dorthin bringen will, miteinander zu schlafen und im sexuellen Bereich jede Sünde zu begehen, die man begehen kann. Dieser Geist wirkt heute in einem Maße, was nicht vergleichbar ist mit der Zeit vor 30, 40, 50 Jahren. Alleine deshalb, dass man auf Smartphones permanent Pornografie teilen kann und das standardmäßig auf den Smartphones der jungen Leute drauf ist. Also seien wir nicht naiv, wo wir gerade leben, in welcher Gesellschaft, in welchem Umfeld und in welchem Umfeld unsere Kinder leben müssen, alleine durch die Schule. Seien wir nicht naiv und denken, mein Kind betrifft das alles nicht. Und es wird meinem Kind nie passieren. Bitte denkt das nicht. Also wir leben in einer Zeit von sexueller Verrohung und Entartung, weil man immer und überall Zugriff auf Pornografie hat, weil sich das ganze Ding durch jegliche Werbung und durch jegliche Medien zieht. Und wir hatten vorhin das aus Sprüche 7, unsere Kinder leben genau in dieser Umgebung, die Sprüche 7 beschrieben hat. Seien wir nicht naiv als Eltern, wenn unser Sohn oder unsere Tochter einen ungläubigen Freund oder Freundin hat, sagen wir nicht, ach, das ist eine ganz Liebe. Die ist total lieb. Also das wird bei uns nicht passieren. Das wirklich, das machen die nie. Seid bitte nicht naiv oder blind. Denkt an meine Warnung. Der Umgang entscheidet, ob man den richtigen oder falschen Partner heiratet. Und diese Idee, mein Kind macht so etwas nicht, da weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen. Ich denke, ja, im gewissen Sinne müssen wir uns darauf verlassen können, aber erst nachdem wir mit unserem Kind besprochen haben, auf was wir uns verlassen. Und sich darauf zu verlassen, dass der Jörg das in der Abi schon klärt, ist zu wenig. Das sage ich mit aller Ernsthaftigkeit. Also du kannst dich erst darauf verlassen und mit Sicherheit sagen, mein Kind macht das nicht, meinem Kind kann ich vertrauen, wenn du deinem 18, 19, 20-jährigen Sohn oder Tochter erklärt hast, was die Bibel darüber sagt und das Feedback hast von deinem Sohn oder Tochter, ja, danach will ich leben. Ansonsten, wenn du das nicht sicherstellst, bist du naiv zu sagen, mein Kind macht das nicht. Weil dein Kind hat es in der Schule nicht gelernt, bei seinen Freunden nicht, bei den Eltern seiner Freunde nicht, nirgendwo. Nirgendwo in einem ungläubigen Umfeld hat ein Kind irgendwoher gehört, man hält sich bis zur Ehe sexuell rein. Nirgendwo. Der Fußballtrainer wird es deinem Kind nicht gesagt haben, der Tanztrainer nicht, der Trainer von irgendetwas nicht. Nirgendwo, wo sich dein Kind bewegt, außerhalb von Gläubigen, hört dein Kind diese Werte. Nirgendwo ist uns das bewusst. Das heißt, wir müssen mit unserem Kind diese Werte besprechen. Wenn du das nicht tust, ist es lieblos. Und du hast nicht das Recht zu sagen, mein Kind macht das nicht. Bitte seid nicht naiv. Wir leben in einer Zeit, wo zwei Menschen über Facebook sich verabreden und miteinander schlafen. Die haben es noch nie vorher gesehen. Das ist kein an den Haaren herbeigezogenes Ding. Nehmt eure Verantwortung wahr. Wie können wir das tun? Unsere Verantwortung wahrnehmen. Wir reden mit unseren erwachsenen Kindern über Partnerschaft, über Beziehung, über Sexualität. Wir stellen Fragen. Wir reden mit unseren Kindern über diese Themen. Wir erklären Gottes Gebote und auch, warum Gott diese Gebote gegeben hat. Und es meint präzise sein. Verantwortung wahrnehmen tun wir, indem wir präzise sind. Und auch wenn uns das schwerfällt und wir da vielleicht mit Zittern und Zagen irgendwie da rangehen, bitte macht's trotzdem. Wir erklären im Detail, was erlaubt das Wort Gottes und was verbietet es uns. Und ich weiß, immer schon das Wort verbieten, da bäumt sich schon was auf. Und dieser ganze Humanismus in unserer Gesellschaft, da darf ja überhaupt niemand, irgendjemand mehr was verboten werden. Aber im Wort Gottes ist das anders. Und Gott hat das Recht, Dinge zu verbieten. Und am besten, wir erklären, was Gott verbietet und wir erklären auch, warum. Und ich würde vorschlagen, einfach als ganz praktische Eckpunkte, wenn zwei junge Menschen sich kennenlernen, wir nehmen unsere Verantwortung wahr, klarzustellen, ist jetzt der Freund oder die Freundin gläubig? Wir übernehmen die Verantwortung und klären mit unseren erwachsenen Kindern, was ist sexuell reinhalten? Und es ist nicht sexuell reinhalten, alleine zu sein über Stunden und sich überall anzufassen. Das beginnt nicht erst, wenn der Mann seinen Penis in die Scheide der Frau steckt. Das ist dann falsch. Alles bis dahin geht irgendwie. Nein, sexuelle Reinheit bedeutet, ich habe meinen Ehepartner vorher nie nackt gesehen. Und ich wünsche in Gottes Namen, dass wir diesen Standard in unserer Gemeinde wieder aufrichten. Weil ich will, dass unsere Ehen im Segen sind und unsere Familien ein Licht sind mitten dieses verdrehten und verkehrten Geschlechts. Und wir fassen uns eben nicht an entsprechenden Stellen an. Und wir vermeiden einfach Situationen, wo wir versucht sind, das zu tun. Alleine eine Flasche Wein und so weiter. Die Frage Urlaub zu zweit, die Frage Wohnen zu zweit. Ich erinnere mich an Phasen im E-Kurs, Leute wollten zur Gemeinde dazukommen, haben verschiedene Familiennamen, geben dieselbe Adresse an. Ich in meiner Unschuldigkeit denke noch, naja, aber wisst ihr, woran das liegt? Kann ja sein, dass die in dem Haus in zwei verschiedenen Wohnungen wohnen, haben sie auch dieselbe Hausnummer. Beide ganz sehr gläubig und ganz sehr den Herrn nachfolgen wollen. Und dann haben wir gefragt, ihr habt hier zwei Namen, eine Adresse. Wohnt ihr in einer Wohnung? Ja, selbstverständlich. Ich sage, ja, hier könnt ihr nur sein, wenn ihr als Gläubige verheiratet seid. Nee, wir heiraten nicht. Das hat uns Gott so gezeigt. Das war dann noch ganz fromm. Also Gott zeigt Leuten das Gegenteil von dem, was er in seinem Wort geboten hat. Also wir als Eltern nehmen unsere Verantwortung wahr. Wir erklären im Detail, was die Bibel mit was meint. Wir müssen unsere Kinder warnen vor den Folgen von Unzucht. Und davor, dass überfahrene Hemmschwellen sehr schwer zu halten sind. Und dass die nicht automatisch, nachdem wir um Vergebung gebeten haben, wieder da sind. Puff. Ich erinnere mich noch, es gibt ein Ehepaar in unserer Gemeinde. Den Namen nenne ich jetzt bewusst nicht, aber ihr könnt mich schon nachfragen, wer das ist. Die haben beide ein weltliches Leben geführt. Als sie sich bekehrt hatten und kennengelernt hatten, haben beide gesagt, wir werden uns nicht mal küssen bis zur Ehe. Weil wir sonst das nicht schaffen. Und wir machen uns diese Schwelle mit aller Gewalt, damit wir sauber in eine Ehe gehen. Also es gibt Leute, die haben da Erfahrung und die haben erlebt, wenn ich eine Schwelle niedergefahren habe, dann ist die erstmal nieder. Und umso schwerer wird es danach. Es gibt Leute, die diese Erfahrung haben. Es ist wirklich keine Erfindung, dass dieses vorher miteinander geschlafen zu haben oder vorher in Unreinheit gelebt zu haben, dass das für später in einer Ehe ein Problem ist. Unter Umständen jahrzehntelang. Also bitte wollen wir uns ganz sehr davon verabschieden, ja, ich kann dann immer noch zum Frank gehen und Vergebung beten, ist alles wieder gut. Vorsicht. Wir Eltern nehmen unsere Verantwortung wahr und wir sprechen mit unseren Kindern über diese Dinge. Und wir haben hier die Aufgabe als Könige und Priester, als Väter, stellen wir die Werte klar, die das Wort Gottes hat. Und wenn unsere Kinder das beherzigen, ist das ein Riesensegen für unsere Kinder. Und eine interessante Geschichte aus 1. Mose 29, die ich einfach mal gegen diese Wolke setzen will, in der wir auch leben müssen in unserer Gesellschaft, dass die Kinder selbstbestimmt und selbstentscheidend alles selber entscheiden, alles können, selber Verantwortung übernehmen und selbstständig, am besten schon ab Kindergartenalter, entscheidet das Kind, ich will heute essen oder nicht, ich will heute ein Mädchen oder ein Junge sein. Das ist ja die Gesellschaft, in der wir leben. Ich will mal ganz bewusst in der Geschichte aus der Bibel dem entgegensetzen, dass uns das vielleicht in die Mitte bringt in unserer Sichtweise. 1. Mose 29, 15. Und Laban sagte zu Jakob, solltest du, weil du mein Neffe bist, mir umsonst dienen? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Leas Augen waren matt, Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und Jakob liebte Rahel, so sagte er, ich will dir 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Da sagte Laban, besser, ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleibe bei mir. So diente Jakob für Rahel 7 Jahre und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Krasses Beispiel für Geduld haben können. Und irgendwie mal ein biblisches Beispiel, dass ein Vater einer Tochter sagt, 7 Jahre darfst du arbeiten, dann kriegst du meine Tochter. Nur mal als Gegenpol zu, also mein Sohn ist jetzt 17 und weil ich da schon hochgucken musste, dem kann da alles entscheiden, also ich habe da kein Mitspracherecht mehr. Nur mal als auf der anderen Seite der Skala. Wir wissen, dass der dann 14 Jahre für seine Frau gearbeitet hat. Dritter Punkt. Wie können wir unsere Verantwortung wahrnehmen? Als Eltern sind wir für unsere fast erwachsenen oder erwachsenen Kinder Autorität und Freund. Wir sind nicht nur eins von beiden. Wir sind beides, Autorität und Freund. Natürlich verändert sich das Verhältnis zu unseren Kindern, wenn sie größer werden. Und das Verhältnis ist mit einem 5-jährigen Kind anders wie mit einem 18-jährigen oder 19-jährigen. Und natürlich gibt es diese Ebene, wo wir Freunde sind. Aber wir bleiben auch Autorität. Und laut Bibel endet die Autorität an dem Tag, wo geheiratet wird. Weil die Bibel sagt, dass die Frau Vatermutter verlässt, um ihren Mann anzuhängen. Unsere Autorität reicht mindestens bis zum Hochzeitstag, unabhängig vom Lebensalter. Und ich hatte vor kurzem mit einem Vater in der Gemeinde in Gespräch, der Meinung ist, die Autorität reicht sogar noch ein Stück darüber hinaus, wenn die Leute geheiratet haben. Selbst da braucht es noch an manchen Stellen Hilfe und Unterstützung. Ich will damit sagen, sei für dein Kind bitte nicht nur Kumpel. Fall nicht als Vater auf das Ding rein, für deinem Sohn Kumpel sein zu müssen, weil jeder junge Mann in sich das Verlangen trägt nach echtem Vorbild und Autorität. Und so will ich dich ermutigen, Autorität auszuüben, weil du als Vater Rechenschaft gibst, ob du das gemacht hast vor Jesus und damit ein Vorbild bist, und ein Ehemann bist, wie es Gott will. Also, ja, sei nicht nur Kumpel für deine großen Kinder, sei auch Autorität. Ich glaube, dass die größte Misere unserer jungen Generation in unserer Gesellschaft ist, dass es keine Autoritäten mehr gibt in ihrem Leben. Ich denke, dass das die größte Misere ist. Die ganze Unsicherheit und Orientierungslosigkeit kommen dort her. 4. Rat, ich weiß nicht, wie ich das kurz formulieren kann. Mein 4. Punkt ist, das ist sehr, sehr wichtig in Bezug darauf, ob wir unsere erwachsenen Kinder auf eine Ehe vorbereiten können oder nicht. Wir müssen einen biblischen Stand zu unseren eigenen Sünden einnehmen, die wir früher begangen haben. Ich schreibe hier mal als Stichwort frühere Sünden. Als wir jung waren, haben wir gesündigt. Und ich höre das Argument relativ häufig Und ich halte das für absolut falsch. Und ich bitte uns einfach, wenn ihr so denkt, überdenkt das, ob das richtig ist. Ich halte diese Sichtweise für falsch, dass man zu Aktionen, die unsere erwachsenen Kinder machen, also nach dem Gesetz volljährig, dass man sagt, das haben wir früher auch gemacht. Wir müssen zu unseren früheren Sünden die Position einnehmen, die das Wort Gottes dazu hat. Angenommen, wir haben früher quer durch die Landschaft gevögelt und sind heute errettet und Gott hat uns vergeben, dann preis dem Herrn. Dann nimm bitte die Position dazu ein, das war falsch und dafür musste Jesus sterben, damit ich das vergeben bekomme und damit ich davon gereinigt sein kann. Bitte deckt nicht Aktionen eurer Kinder zu, das haben wir früher auch gemacht. Wir haben uns früher auch besoffen. Sich zu besaufen war zu allen Zeiten falsch und war zu allen Zeiten Sünde im Wort Gottes. Und wenn wir das früher gemacht haben, war das falsch. Und Gott sei Dank konnten wir davon umkehren und der Herr hat uns gereinigt. Wenn du heute argumentierst, das haben wir früher auch alles gemacht, dann stellt sich für mich die Frage, wie stehst du zu deiner eigenen Sünde? Hast du die dann jemals bekannt? Hast du dafür Vergebung empfangen? Und wenn ja, wie kannst du das dann gutheißen? Also bitte überdenke diesen Spruch, das haben wir früher auch gemacht, der ist wirklich falsch. Psalm 25, 7, an die Sünden meiner Jugend und meiner Vergehen denke nicht, nach deiner Gnade gedenke du meiner um deiner Güte willen, Herr. Also David sagt das, bitte Herr, denk nicht an die Sünden meiner Jugend, sondern an die Gnade, die du mit mir hattest und an deine Güte. Also wir können nicht auf der einen Seite sagen, Herr, danke für deine Gnade, dass meine Sünden von früher vergeben sind und unseren Kindern sagen, das haben wir früher auch gemacht. Das geht einfach nicht. Noch eine weitere Sichtweise und das wäre mein fünfter Punkt. Ich schreibe mal überhaupt allgemein falsche Sichtweisen, wo ich einfach euch bitten will, dass ihr das auf den Prüfstand stellt. Wenn ihr so denkt, ob das passt. Also falsche Sichtweisen ablegen wäre dann mein fünfter Rat. Eine falsche Sichtweise ist der Gedanke, na, ehe mein Kind jetzt das alles einhalten muss, soll es ruhig noch ein bisschen Spaß haben, es kann ja dann immer noch Buße tun. Das ist einfach falsch. Und ich bitte euch nicht so zu denken und wenn ihr so denkt, davon umzukehren. Der ganze Gedanke, ehe wir jetzt das Krasse alles einhalten müssen, da sollen sie ruhig noch ein bisschen das Leben genießen und wenn es dann ans Heiraten geht, ich brauche das gerne als Beispiel, weil in einer gewissen Weise muss der Frank dafür oft herhalten, dann schicken wir die zum Frank und dann können die das ja alles bereinigen. Also das ist wirklich im übertragenen Sinne das Opfer Jesu bespucken. Dieser Gedankengang. Wir machen jetzt mal noch ein bisschen auf Wildwest, wir können ja dann immer noch Buße tun. Es kann sein, du kannst nicht Buße tun. Die wir am Anfang der Gemeinde waren, wissen, ein lieber Freund, der so alt war wie wir, ist in dem Alter ums Leben gekommen, war tot. Einfach nur tot. Überfahren, tot. Also auch diese Art oder dieser Gedanke, der in diese Richtung geht, ist falsch. Und wir müssen davon umkehren, wenn wir so denken. Ein weiterer, aus meiner Sicht, falsche Sichtweise ist, wenn wir sagen, mein Kind muss selber die Erfahrung machen und Erfahrung kann ich meinem Kind nicht abnehmen. Auch das ist falsch, das ist humanistischer Humbug, zu sagen, mein Kind muss seine eigenen Erfahrungen machen. Und das sagen wir oft in Bezug auf Partnerschaft oder sowas. Niemand würde hoffentlich seinem dreijährigen Kind sagen, fass ruhig an den glühend heißen Ofen, verbrenn dir total die Hand, weil du musst die Erfahrung selber machen. Ich kann dich da nicht davor bewahren. Du musst einmal erlebt haben, dir die Hand komplett zu verbrennen. Ich hoffe, niemand würde so denken. Aber unsere humanistische Gesellschaft denkt so und redet so und wir sollen nicht so denken, unser Kind muss keine falschen sexuellen Erfahrungen machen. Keine. Unser Sohn, unsere Tochter soll rein in eine Ehe gehen. Und es soll keine Heuchelei sein, hier in einem weißen Kleid zu stehen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir Unzucht nicht für harmlos halten dürfen, auch wenn wir inzwischen medial ununterbrochen davon umgeben sind. Es ist immer noch Sünde, die Gott richtet. Es ist immer noch falsch. Wie viel sind wir da beeinflusst vom Geist dieser Welt? Ein weiteres Argument, was ich für falsch halte, wenn unser Land sagt, ist es jemand mit 18 Jahren volljährig, dass wir sagen, mein Kind ist erwachsen und trifft seine Entscheidungen selbst. Das ist lieblos, weil ich glaube, in den allerwichtigsten Lebensentscheidungen, und dazu gehört die Frage Ehepartner, sollten wir jemanden, der 18, 19 oder 20 ist, eben nicht alleine lassen und sagen, entscheide mal schön selber. Das ist einfach unbarmherzig und lieblos. Und wie wir gehört haben, der biblische Standard war, dass die Eltern die Verantwortung dafür haben. Ich hatte es schon erwähnt, dass die Verantwortung nach dem Wort Gottes für uns als Eltern am Tag der Hochzeit endet. Das hat mit dem 18. Geburtstag nicht wesentlich was zu tun. Und ich erkenne das auch in gesunden Familien, dass auch von den Leuten, die 18 werden, das überhaupt nicht angestrebt ist, da einen dollen Cut zu machen und dass dann ab dem Moment der Rat oder Sichtweise der Eltern völlig egal wäre. Das ist definitiv nicht so. Und da sollen wir auch einen Unterschied machen zur Welt. An dem Tag, wo unsere Kinder in den Ehebund eintreten, endet unsere Verantwortung weitestgehend. Eine andere verkehrte Sichtweise ist, dass wir glauben, wir können unserem Kind in irgendeiner Weise ersparen, in der Umgebung, in der es sein muss, wie Schule oder Studium oder Ausbildung, als komisch und irgendwie brüde oder irgendwie schräg dazustehen. Wenn unsere Kinder ihren Glauben leben und auch die Standards des Wortes leben wollen, dann werden die Leid erleben. Die werden in der Umgebung, in der wir leben müssen, als Außenseiter dastehen, als die, die ein bisschen komisch sind. Das ist normal. Und dieses Leid dürfen wir unseren Kindern nicht ersparen, weil wir sonst ihnen auch den Schatz und die Frucht daraus wegnehmen. Und die Frucht aus solchen Leiden ist eine große Standhaftigkeit und Klarheit und Lohn im Himmel. Und es wäre eine falsche Art, unsere Kinder davor zu bewahren, dass sie ja nicht in der Klasse ein bisschen wie die Blöden dastehen, soll sie halt auch ihren Freund haben. Das wäre vollkommen falsch. Spätestens oder mindestens auf diesem Gebiet von Partnerschaft und Sexualität, wenn unsere Kinder dort keinen Unterschied machen, ich weiß nicht, wo dann. Und das wird so sein, dass sie als Außenseiter gelten oder als Brüde oder sexuell verklemmt oder zurückgeblieben oder altmodisch oder was man da alles für Wörter hat. Aber ich erinnere nur daran, Ähnliches habe ich gehört, wo ich jung war. Beim letzten Klassentreffen habe ich gesehen, was daraus wird. Ich würde mich doch als den mit Abstand glücklichsten Menschen bezeichnen, der da in dieser Runde saß. Mit Abstand. Also auch diese Sichtweise, bitte überdenkt das, überlegt das. Ist das richtig, dass ich deshalb das meinem Kind ersparen will oder dass das mich dann antreibt, damit mein Kind sowas nicht erlebt? Unsere Kinder werden sowas erleben. Unsere jüngeren Kinder erleben das schon. Und das ist etwas, wo die Bibel sagt, dass der Himmel sich freut, dass Lohn im Himmel dafür bereitsteht und dass das den Herrn Jesus ehrt. Und dann noch das ganze Thema ungläubiger Freund oder Freundin. Wie ich das schon im ersten Punkt hatte, nicht naiv zu sein. In einer ungläubigen Familie gibt es diese Standards nicht. Die Zeiten sind vorbei. Und in demzufolge dürfen wir nicht naiv sein. Und ich bin persönlich der Überzeugung, das kann ich jetzt nicht aus der Bibel heraus belegen, aber ich bin der Überzeugung, wenn zwei junge Leute zusammen sind, und nur einer von beiden diese Standards leben will, wird er es nicht schaffen. Das ist meine Überzeugung. Das werden sie nur schaffen, wenn beide das wollen. Wenn einer das nicht will, bin ich überzeugt, dass es fast unmöglich ist, so zu leben, wie Gott es gefällt. Jetzt haben wir die besondere Variante, dass sich durch unser gläubiges Kind die ungläubige Freundin oder Freund bekehrt. Und das wird ja sehr gerne als Argument genommen, dass diese Art von Beziehung dann doch irgendwie gut ist. Und dazu habe ich folgende Gedanken. Grundsätzlich glaube ich, dass Gott Wege gehen kann, wie er will. Und ich würde das nicht 100% ausschließen, dass es das überhaupt nie geben darf und geben wird. Aber Eine gute Frage wäre aus meiner Sicht, Beispiel, mein gläubiger Sohn hat eine ungläubige Freundin und jetzt soll die Freundin durch ihn zum Herrn kommen. Wie viele Menschen haben sich denn schon durch meinen Sohn vorher bekehrt? An Freunden, in der Schule, beim Fußball, wo auch immer. Ist denn mein Sohn oder meine gläubige Tochter evangelistisch in dieser Weise unterwegs? Dann würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr viel höher. Wenn aber mein gläubiger Sohn oder meine gläubige Tochter so gut wie noch nie es geschafft haben, ihren Glauben wirklich öffentlich zu bekennen oder an irgendeiner Stelle mal vorwärts zu kennen, ich kann hier nicht mitmachen, weil ich glaube das und das. Wenn sie das noch nie geschafft hat, dann halte ich es für extrem unwahrscheinlich, dass sich dann ausgerechnet der ungläubige Freund oder die ungläubige Freundin bekehrt, weil es gibt überhaupt kein Training, Zeuge zu sein. Wenn es denn so sein sollte, dass sich ein ungläubiger Partner bekehrt oder bekehren soll, dann rate ich ganz stark, dass das von Leuten beurteilt werden soll und nicht nur von dem eigenen Sohn oder der Tochter selber. Also wenn du dich in eine Partnerschaft begibst mit einem Ungläubigen oder einer Ungläubigen und du willst sicherstellen, meine Freundin hat sich wirklich bekehrt und die macht das nicht nur wegen mir, um mich behalten zu können, dann lass das von anderen Leuten beurteilen. Beurteile das nicht selbst. Das funktioniert nicht. Und die weitere Frage ist, wenn also der ungläubige Freund oder Freundin dadurch mit in meine Familie kommt, was sieht diese Person in meiner Familie an Nachfolge? Und was wird sie bewegen, ihr Herz oder sein Herz Jesus zu geben? Also wenn wir sagen, wir gehen auf diesen ganz dünnen Grat, dass mein Kind einen ungläubigen Partner haben will und denken, das ist irgendwie von Gott, dann steht die Frage, hat mein Kind denn vorher schon mal seinen Glauben bezeugt? Ist irgendein Schulfreund schon mal dadurch zum Glauben gekommen? Und wenn der ungläubige Partner dann mit uns in Kontakt kommt, was findet er denn in unserer Familie an Glaubensleben oder an Zeugnis? Also die Frage, ist dein Kind so klar mit Jesus, dass es dem anderen ein kraftvolles Zeugnis ist, ist dann eine wichtige Frage, die du dir als Vater oder Mutter stellen musst. Und hat sich denn durch dein Kind schon mal jemand bekehrt? Und mein nächster Punkt als Ratschlag an die Eltern: Schreibe ich mal hier drüber, ist auch gut, dass es oben steht. Bete für den richtigen Partner deiner Kinder. Bete für den richtigen Partner deiner Kinder. Das können alle von uns tun, auch wenn dein Kind erst ein Jahr alt ist oder drei oder sieben. Bete regelmäßig, dass deine Söhne die richtige Frau heiraten und deine Töchter den richtigen Mann. Bete regelmäßig. Das habe ich viele, viele Jahre getan. Und ich glaube, ich habe Frucht. Und ich denke, das ist am einfachsten zu erfüllen. Bete regelmäßig, dass deine Kinder die richtigen Leute heiraten. Philipper 4, 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Bringt das als Anliegen vor Gott immer wieder, regelmäßig. Wie viele Jahre habe ich gebetet, dass unsere Söhne die richtige Frau kennenlernen und die richtige Frau heiraten? Und preist den Herrn, die haben das gemacht. Ja, so viel zu den Werten. Mir ist bewusst, dass das Thema jetzt nicht vollständig ist und auch nicht umfassend. Mir ging es um ein paar ganz spezielle Eckdaten und Aussagen. Bitte versteht das nicht als eine Grundlagenlehre. Es ist mehr ein Appell an uns auf unsere aktuelle Situation, auch in Bezug auf Sichtweisen, die unter uns salonfähig geworden sind oder vertreten werden. Das haben wir früher auch gemacht. Oder mein Kind muss das selber entscheiden. Mein Kind muss seine eigenen Erfahrungen machen. Ich lasse mein Kind mit 300 km/h gegen eine Mauer fahren, weil mein Kind muss selber wissen, dass das wehtut. Und mein Kind ist erwachsen und trifft seine Entscheidungen selber. Bitte schaut das an, dass im Wort Gottes der Verbund zwischen den Generationen sehr viel stärker ist, wie wir das in unserer Gesellschaft haben. Das ganze Thema, dass über Generationen Segen weitergegeben wird und dass Generationen zusammenleben, ist in der Bibel ganz anders, wie wir das in unserer Gesellschaft sehen. Und bitte schaut euch das an, dass wir als Eltern eine maßgebliche Verantwortung dafür haben, dass unsere Kinder nicht den Falschen heiraten. Es gibt endlos Beispiele, dass es im Desaster endet und in einem lebenslangen Leid. Und wir wollen nicht, dass unsere Kinder ein Leben lang nicht glücklich sind. Nicht um diesen Preis, dass wir keinen Bums hatten, als sie dann 18 oder 19 waren, ihnen zur Seite zu stehen und Dinge zu sagen, das geht so und das verbietet das Wort. Also auch das ganze Thema Passivität, nicht nur naiv sein, auch nicht passiv sein. Es gibt Phasen auch mit erwachsenen Kindern, wo man ganz viel zusammensitzt und ganz viel redet und auch streitet. Und die Kinder dürfen anderer Meinung sein, dürfen die auch lautstark äußern. Aber am Ende bleibt, du als Vater sagst, das ist so in meinem Haus, weil ich das sage. Und wenige Jahre später werden unsere Kinder sehr, sehr dankbar dafür sein. Insgesamt ist das ja ein starkes und schönes Thema. Ehepartner kennenlernen, Familie gründen. Und weil es so ein schönes und starkes Thema ist, hat eben der Feind so viel Repertoire, das zu zerstören. Und bitte, lasst uns das auch so sehen. Es ist also nicht so, wir Christen, wir haben halt einen Haufen Regeln, die sind alle furchtbar schwer und eigentlich machen die alle keinen Spaß. Und deshalb verabschiede ich mich leise aus der Gemeinschaft, weil das andere alles viel mehr Spaß macht, sondern die Wahrheit ist, dass die Gebote Gottes uns schützen vor totalem Leid und Elend und Schiffbruch, vor einer Katastrophe, die bis in die Ewigkeit hineinreicht, weil es hat seine Auswirkungen, wenn wir nicht in dem Plan leben, den Gott für uns hat, weil wir den falschen Partner geheiratet haben. Das hat eine Auswirkung, die ist nicht vorbei an dem Tag, wo wir hier sterben. Die Wahrheit ist, dass Gott diese Gebote gegeben hat, erstens, weil er ein Recht dazu hat, zweitens, wie ich schon vor kurzem mal gelehrt habe, weil Gott gut ist und es gut meint und weil er will, dass wir im Segen leben. Und wir haben alle, denke ich, noch im Hinterkopf, die, die länger schon hier sind, Segen oder Fluch, dieses Kapitel 5. Mose 28, wo Gott seinem Volk vorlegt, wenn du nach meinen Geboten lebst, dann. Dann kommt eine ganze Reihe Segen und wenn man sich das anschaut, betrifft es jeden Bereich unseres Lebens. Das betrifft unsere Arbeit, unsere Familie, unsere Kinder, unsere Gesundheit, unser Reichtum. Das betrifft einfach alles. Und dann kommt ein viel längeres Kapitel, wenn du nicht nach meinen Geboten lebst, dann kommt Fluch. Alleine das durchzulesen, da brauchst du schon Durchhaltevermögen, weil jeder Fluch ist einfach nur so furchtbar, dass es einen friert. Und nun müsste man denken, logisch, wenn ich lese, was Gott für Segen verheißt und was es für einen Fluch nach sich zieht, wenn wir nicht nach Gottes Wort leben, ist ja logisch, was ich wähle. Und interessanterweise, wenn ihr das studiert, steht am Ende dieser beiden Aufzählungen, wähle den Segen. Und das habe ich jahrelang nicht verstanden, weil ich dachte, das ist doch total logisch. Wenn da steht, dein Feld wird gesegnet sein, die Frucht deines Leibes wird gesegnet sein, deine Kinder werden gesegnet sein. Und bei Fluch steht, dass die Pest kommt und deine Ernte vernichtet wird und du krank wirst und unfruchtbar. Und ist doch logisch, was ich wähle. Wieso muss Gott noch sagen, wähle den Segen? Weil wir so sind, wie wir sind. Weil wir in manchen Bereichen, zum Beispiel in diesem, manchmal nicht klar sind und weil wir sogar das brauchen, dass Gott uns noch sagen soll, was wir wählen sollen. Und das meint Gott wirklich lieb. Also das ist so mein Schlusswort für heute. Wählt den Segen. Werte aus dem Wort. Wir haben den Sommer der Werte und wir wollen diese Werte wieder aufrichten und wir wollen nach ihnen leben. Und wir wollen, dass der Herr sich wohlfühlt in unserer Mitte und dass Gott sieht, wir nehmen sein Wort ernst. Und egal, wie weiter die Gesellschaft erdrutschartig in die Sünde fährt und in die totale Entartung, Egal, was sich der Feind noch alles ausdenkt, wir leben nach den ewigen Werten und wir werden gesegnet sein. Und Herr Jesus, darum bitte ich dich, dass du uns hilfst, das zu erfassen und dass wir das ranlassen an unsere Herzen und dass wir erlauben, dass uns das zwickt und dass wir vielleicht das nicht verstehen oder dagegen aufbegehren. Bitte, Heiliger Geist, tu dein Werk, dass du uns offenbarst die Schönheit deines Wortes und der Schutz, der darin verborgen ist und die Liebe, die von dir ausgeht, weil du willst, dass wir glücklich sind. Und ich danke dir, dass dein Wort auch in diesen Fragen so klar ist und so eindeutig. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du wirkst in unserer Gemeinde. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns baust und dass Reinigung kommt, wo Unreinheit ist. Und dass neue Klarheit kommt, dass wir neu sagen, das sind unsere Werte und danach wollen wir leben und davon wollen wir nicht mehr abweichen. Jesus, ich bitte dich wirklich um deine Gnade, dass du uns baust und dass das unter uns ganz neu wieder klar ist und dass es darüber keine Fragen mehr gibt. Ich bitte dich, Heiliger Geist, wenn wir Überzeugungen haben, die nicht aus deinem Wort sind und wenn wir Argumente haben, die nicht von dir kommen, ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns überführst und dass wir sehen, wo wir Lügen aufsitzen und wo wir einfach falsche Sichtweisen haben. Ich bitte dich darum, Herr, dass du das machst und dass du uns Gnade schenkst zur Umkehr und Gnade zu Neuanfängen. Danke, Jesus. Amen.